Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 6. Juni 2024. Selbstverständlich darf man sich die existenzielle Zuversicht auch von schlechten Nachrichten nicht rauben lassen. Es ist unser Auftrag, das Geschehen wieder einzurenken. Es ist unser Auftrag, dafür zu sorgen, mit den beschränkten Mitteln, die wir auch immer zu Gebote haben mögen, eben das Ganze wieder in die richtige Richtung irgendwie zu lenken. Und auch wenn wir nur kleine Ameisen oder Glühwürmchen sind da in der Finsternis der Gegenwart, so ist es doch unsere Aufgabe, unsere Pflicht, alles daran zu setzen, dass eben der Wahnsinn, dass das Übel sich nicht noch mehr verbreitet. Ganz wichtig, deshalb ist Verzweiflung verboten und auch diese zynische Resignation, die manchmal auch in Selbstgefälligkeit ausarten kann, wenn man dann mit dem Finger nur noch auf die anderen zeigt, die alles falsch machen. Nein, wir Menschen haben immer wieder die Aufgabe, das Schlamassel da, den fürchterlichen Salat, den wir uns einbrocken, immer wieder in Ordnung zu bringen. Denn wir Menschen, wir sind die Beschenkten, wir haben ohne unser Zutun das Geschenk dieses Lebens bekommen und da kann man sich nicht einfach ausklinken. Da, natürlich muss man zuerst einmal seinen Lebensunterhalt bestreiten und den der eigenen Familie, aber auch in diesem Rahmen ist es unsere unbedingte Pflicht, eben nicht auch noch ein Teil im Räderwerk des Unglücks zu sein, sondern nach Kräften dagegen anzutreten. Voranzeige, heute Abend 18 Uhr ein Live-Chat und ich freue mich, wenn Sie da dabei sind. Zum zweiten Mal, das letzte Mal ein großer Erfolg, wenn auch mit gewissen technischen Anlaufschwierigkeiten. Wir beantworten Ihre Fragen. Roman Zeller ist auch im Studio. Ich bin da der Briefkasten-Onkel, aber es gibt so viele spannende, prickelnde Themen. Europawahlen, Krieg in der Ukraine, Krieg in Gaza, Säbelgerassel im südchinesischen Meer, die internationalen Beziehungen, Deutschland aus dem Häuschen da, auch im Belagerungszustand ein Land, sehr viel Aggressivität, sehr viel Stress im System, tägliche Messerattacken, Gewalttätigkeiten, also ein fürchterliches Bild. Dann eben diese Europawahlen, da passiert auch einiges, gibt es einen Rechtsruck, was bedeutet der, welche Rechte gewinnt, ich komme dann gleich noch darauf, es gibt eben unterschiedliche Rechtsparteien in Europa und das größte Thema in Deutschland, die größte Story ist natürlich diese AfD, das Reizthema, die Reizpartei, wie sehr haben ihr da die Kampagnen geschadet, wie beurteilen wir die Parteileitung und so weiter, also man kann alles fragen, auch zur Schweiz, zu dieser ausgerenkten Bürgenstock-Konferenz, zu der habe ich übrigens ein Interview geführt mit Jeffrey Sachs, dem von mir sehr geschätzten Columbia-Professor. Er sagt, diese Birkenstock-Konferenz sei ein Witz. Wir reden aber auch über den Ukraine-Krieg, über den Nahen Osten, vor allem auch über die Amerikaner und warum die Amerikaner dermaßen aggressiv auf der Weltbühne auftreten und unbedingt ihren Willen der Welt aufzwingen wollen. Und diese Amerikaner, diese Vereinigten Staaten von Amerika, ich war ein Fan früher. Ich hätte an einem 6. Juni sozusagen am D-Day, Erinnerungstag, ein innerliches Amerika-Fähnchen gehisst. Aber das mache ich nicht mehr, das fällt mir immer schwerer. Ich bin ein Amerika-Kritiker heute, aber ich bin kein Anti-Amerikaner. Ich fühle mich nicht bestätigt. Ich habe nicht gesagt, ich habe immer schon das vorausgesehen, sondern mir fällt es einfach schwer, heute die Amerikaner in dieser Rolle, die sie jetzt spielen, auch im Ukraine-Krieg, sie haben diesen Krieg provoziert mit dieser aggressiven NATO-Osterweiterungspolitik. Das ist zwar ein Sakrileg, geradezu verboten, wenn Sie das in Deutschland irgendwo sagen in einer Talkshow, aber es ist eine Tatsache. Und man versucht uns hier einzuhämmern, das sei ein unprovozierter Angriffskrieg, der Ausfluss eines Potentaten- und Imperialistenhirns im Kreml. Aber das sind einfach lächerliche, primitive Vereinfachungen, die diesem Geschehen nicht gerecht werden und die ausklammern, welch unheilvolle Rolle die Amerikaner hier spielen. Und die Europäer haben sich diesen amerikanischen Interessen fast sklavisch ausgeliefert. Und das ist nicht gut. Das ist auch für den Kontinent letztlich nicht gut. Und viele fragen sich, wie soll man da wieder Auswege finden? Das ist das Thema unter anderem auch mit Jeffrey Sachs. Wir werden das Interview sicherlich Wenn es nicht schon aufgeschaltet ist, während ich diese Sendung hier aufzeichne, dann wird das sicherlich in den nächsten Tagen oder Stunden folgen. Die neue gedruckte Weltwoche erscheint heute. Sie können sie übrigens auch in Kiosken in Deutschland kaufen. Sie haben ja die Möglichkeit, unser E-Paper zu beziehen. Das ist etwas günstiger, kleiner im Umfang, wird nur elektronisch geliefert, keine Schweizer Themen, kompakter Kulturteil, auch entschieden weniger umfangreich. Aber Sie können selbstverständlich auch die stolze, gedruckte Flaggschiff-Ausgabe auf wunderschönem Schweizer Perlenpapier genießen. Und hier haben wir nun wirklich eine ganze Reihe von tollen Themen drin. Schlachtfeld Europa, das ist unsere Titelgeschichte. Das ist für mich das ganz große Thema der Gegenwart, meine Damen und Herren. Krieg oder Frieden. Das ist auch das entscheidende Thema bei den Europawahlen. Wählt man die Friedensparteien, die sagen, aufhören, jetzt muss auch der Westen hier nicht immer noch mehr die Eskalationsschraube drehen. Wählt man diese Leute oder wählt man die Leute, die da auf bedingungslose Konfrontation setzen, quasi die Fortsetzung der amerikanischen Außenpolitik mit europäischen Mitteln? Das ist die ganz große Frage. Die Rechtsparteien sind tendenziell bei den Friedensaposteln, aber eben auch nicht alle. Wenn Sie eine Giorgia Meloni nehmen, die melonisierte Rechte, das ist eine transatlantische Rechte, die sehr falkenartig ist, falkisch gegenüber Russland, bedingungslose Unterstützung geradezu gegenüber der Ukraine. Wenn Sie dem gegenüber, oder eine Frau Le Pen, das ist auch eine ja sehr machtorientierte, fast merkelianisch anmutende Rechtspolitikerin, die bereit zu sein scheint, alle ihre Überzeugungen über Bord zu werfen. Hauptsache, sie wird Präsidentin von Frankreich. Oder Sie haben eine AfD in Deutschland, aus meiner Sicht die wichtigste Oppositionspartei gegenwärtig in Europa. Eine Partei, die eben auch dafür plädiert, umfassende Neuorientierungen zu machen, mehr direkte Demokratie in Deutschland und vor allem auch Emanzipation der Bundesrepublik von den amerikanischen Interessen. Ist ja bemerkenswert, dass ausgerechnet der umstrittenste Politiker der AfD, Björn Höcke, der leibhaftige Gott sei bei uns im Kollektivbewusstsein der deutschen Medien- und Politszene da des offiziellen Mainstreams, dass dieser Björn Höcke, einer der ganz entschiedenen Verfechter dieser gaullistischen, könnte man sagen, dieser gaullistischen Vision ist, eines von den Vereinigten Staaten von Amerika etwas losgekoppelten, eben emanzipierten Europas. Gibt auch auf der linken Seite Verfechter dieser Vision, zum Beispiel eine Sarah Wagenknecht oder ein Oscar Lafontaine. Andere, auch die sich da nicht öffentlich äußern, aber früher eine große Rolle gespielt haben in Deutschland, wären auch der Meinung, dass man sich da etwas emanzipieren muss, weil es immer offensichtlicher wird, dass die amerikanische Außenpolitik nicht im Interesse Deutschlands und nicht im Interesse der Europäischen Union ist, vor allem jetzt in dieser Zuspitzungs- und Konfrontationsphase gegenüber Russland. Schlachtfeld Europa, dies das Mahntitelbild, denn man muss sich fragen, wenn es tatsächlich in dieser Eskalation zu einer Ausweitung, zu einer tatsächlichen Kettenreaktion kommen könnte, dann ist Europa das ganz große Schlachtfeld nach zwei Weltkriegen. Stellen Sie sich das einmal vor, die Schlafwandler, aber heute werden eben nicht mehr konventionelle Waffen geworfen, sondern wir haben es mit Atombomben zu tun. Hier ein Dokumentarbild eines Atombomben-Testversuchs. Das ist also nicht künstliche Intelligenz, das ist eine Bombe. Heute sind die vermutlich noch viel zerstörerischer in ihrer Wirkung. Wer stoppt den Schnellzug in den Dritten Weltkrieg? Harald Kujat, Oskar Lafontaine, Viktor Orban und viele andere mehr. Wir haben also prominente Autoren versammelt. Urknall der Demokratie, Christoph Blocher, erklärt, wie sich das Schweizer Volk die Macht erkämpfte. Vielleicht auch interessant jetzt für Nichtschweizer mal herauszufinden, wie ist eigentlich die direkte Demokratie in der Schweiz installiert worden vor 150 Jahren. Eine ganz wichtige Schlüsselstunde unserer Geschichte. Was denkt die Frau von Welt? Ein Kontrapunkt, die Wahrheit über Männer, Mode, Geld und Moral. Und dann ganz interessant, unser Kollege Jürg Altweg hat besucht den Renaud Camus. Renaud Camus ist der Mann, der geprägt hat die Formel vom Austausch. Der große Austausch, das ist die Titelgeschichte. Er ist ein Schlossbewohner, Schlossbesitzer, Renaud Camus. Und Jürg Altweg spricht mit ihm über die Masseneinwanderung, die Renaud Camus als eine Art Genozid an Europa bewertet. Das ist natürlich starker Tobak, das ist hartes Geschütz, aber hier ein sehr distinguierter Herr im ganz großen Weltwoche Interview. Viele andere Themen von Dänemark und den Niederlanden lernen. Gefahr aus dem Labor. Da geht es noch einmal um den Coronavirus. Um das Coronavirus. Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts. Die verdichtete Abschrift meines Interviews, das ich geführt habe mit Harald Kujat. Wir beschäftigen uns mit der amerikanischen Außenpolitik gegenüber China und auch wunderbar hier ein Kontrapunkt gegenüber den Abgesängen Wunder Europa, eine Rekapitulation, eine Wiederbeschwörung der wundersamen Leistungen Europas. Gab natürlich auch viele Abgründe. Sehr schöner Kulturteil, abwechslungsreich. Wir beschäftigen uns ja noch im klassischen Sinne mit Kunstwerk und Autor, das sicherlich auch für entsprechende Interessierte etwas Wunderbares. Und dann diese Beilage, die hätten Sie dann auch, wenn Sie am Kiosk die Weltwoche kaufen, unser Lifestyle-Magazin, sehr abwechslungsreich und ja, fürs Gemüt gemacht in diesen garstigen Zeiten. Das sind die Angebote des heutigen Tages. Steigen wir in die Nachrichten ein. Ich habe eine interessante Zuschrift bekommen von Herbert aus Wien und er weist eben darauf hin, auf meine Bemerkung hin gestern, dass die Lega von Matteo Salvini sich gegen Macron stellt, den französischen Präsidenten, bei der Ukraine-Politik. Also die Salvini hat gesagt, wir werden nicht kämpfen in der Ukraine. Macron soll da selber hingehen, soll den Helm anziehen. Und da weist der Herbert zu Recht darauf hin, dass eben eine Giorgia Meloni zum Beispiel fast bedingungslos da die Ukraine unterstützt und den Krieg gegen Russland. Ich habe da den Begriff gehört der melonisierten Rechten. Das ist eine machtpragmatische, merkelisierte, könnte man auch sagen, merkelianisierte Rechte, die bereit ist, um die Macht zu gewinnen, eben auch wichtige Grundsätze über Bord zu werfen. Und das Ringen hier, die Auseinandersetzung, jetzt auch bei diesen Europawahlen, das haben Sie gespürt, findet natürlich auch zwischen diesen unterschiedlichen Rechtsfraktionen statt. Sie haben eine Marine Le Pen, die auch dieser melonisierten Rechten zugehört, der Machtpragmatikerin gewissermaßen, auch Machtopportunistin. Dann haben Sie die AfD, die in Deutschland stärker noch bestimmte Prinzipien vertritt, deshalb auch heftig angefeindet wird, allerdings mit einer Doppelspitze, die da etwas angezählt wirkt, da angesichts der pausenlosen Kampagnen, ist ja auch verständlich, wenn dermaßen Druck gemacht wird in Deutschland, aber da sehen Sie, dass eben von verschiedener Seite her versucht wird, auf Deutschland einzuwirken und deshalb sind diese Europawahlen schon eine wichtige Weichenstellung, auf die wir da zusteuern. Grüne dringen auf Untersuchungsausschuss bei Nord Stream 2, aber nicht etwa, was die Sprengung angeht. Nein, nein, da wollen sie gar nichts wissen. Nein, sie möchten einen Untersuchungsausschuss, wie es dazu kommen konnte, dass man überhaupt dieses Nord Stream 2 gemacht hat. Sie wollen also den Gerhard Schröder untersuchen und die SPD und all diese Politiker, die damals mit den Russen zusammengearbeitet haben. Und dieser Vorstoß zeigt mir einfach, wie zerrissen auch Deutschland ist. Die Grünen scheinen da komplett vereinnahmt von der US-Außenpolitik. Denn die Amerikaner haben von Anfang an, übrigens auch Donald Trump, diese Verbindung, diese Gaspipelines bekämpft. Weil diese Gaspipelines waren nicht nur von ihrem ganzen materiellen Gehalt, sondern auch als Sinnbild der Partnerschaft, des Zusammenwachsens, des Zusammenwachsens, wie Arterien, die da gewissermaßen Deutschland und Russland verbinden, Europa und Russland verbinden. Und das war natürlich nicht im Interesse der Amerikaner, die sagen, ja, uns flutscht jetzt da Europa weg. Wenn da Deutschland und Russland zusammenwachsen, dann hat das massive geopolitische Konsequenzen. Und deshalb haben die Amerikaner natürlich alles daran gesetzt, mit der Brechstange, mit dem Eisenhebel sind sie dahinter, mit der Kettensäge, um das wieder auseinanderzutreiben. Deshalb ist es für mich evident, dass die Amerikaner in irgendeiner Form hinter dieser Nord Stream-Sprengung stecken. Und diese Nord Stream 2-Pipeline ist natürlich oder war natürlich im Interesse Deutschlands, wenn Deutschland und Russland gut zusammenarbeiten. Wir abstrahieren jetzt einmal von dieser fürchterlichen Episode 39. Das ist natürlich sozusagen das Schandmal dieser Beziehung, was heute noch nachwirkt. Hitler-Stalin-Pakt, das ist auch verständlich. Aber wenn man mal das als Ausnahme nimmt, die die Regel bestätigt, kann man sagen, wenn Deutschland und Russland zusammengearbeitet haben, dann ist es beiden Ländern gut gegangen. Allerdings nicht immer den Nachbarn und den kleineren Staaten dazwischen. Das muss auch gesagt werden in diesem Zusammenhang. Also hier gibt es auch unterschiedliche Perspektiven. Aber für mich ist doch interessant, wie hier eben auch die Grünen ganz klar auf diesem transatlantischen Kurs sind, sozusagen die bedingungslose Westbindung, die Grünen, die früher auch etwas anders getickt haben, komplett verändert, die FDP natürlich auch dabei, die CDU und dann eben andere Parteien, SPD zum Teil, eher etwas schwach, kaum spürbar, der Widerstand gegen das, dann eher auf der rechten oder auf der links unkonventionellen Seite, Bündnis Sahra Wagenknecht. Und eben die AfD, die dagegen ist, die dann eben auch Aufklärung dieser Nord Stream-Angelegenheiten folgen. Also sehr interessant, wie hier auch innerhalb Deutschlands eine Art Orientierungs- und Richtungsstreit ausgefochten wird. Am Beispiel jetzt eben dieses Untersuchungsausschusses, nicht etwa der Sprengung, sondern der Vorgeschichte, sehr interessant. AfD-Gemeinderatskandidat in Mannheim mit Messer attackiert, eine Meldung, die ganz weit unten in der Tagespresse da vermeldet wird. In der FAZ habe ich gar nichts gefunden darüber. In der Welt musst du relativ weit scrollen, bis du das dann siehst, weil eben ein Angriff auf die AfD, das passt nicht ins Narrativ, dass eben die Bösen, die Rechtspopulisten, die sogenannten sind, die Rechten. Und anhand dieser Gewichtung sehen Sie ja bereits, wie unseriös und letztlich unjournalistisch die ganze Berichterstattung der Medien hier ist. Es geht da nicht darum, der Sache adäquat gerecht zu werden, sondern es geht einfach um Stimmungsmache gegen eine bestimmte Partei und gegen eine bestimmte Strömung, die einem nicht passt. Man kann das ja wollen, man kann das machen, aber mit Journalismus hat das dann im engeren Sinn nicht mehr so viel zu tun. Denn wenn es diesen ja sonst so Empörten, die Gewaltverurteilenden, ernst wäre, ja, dann würden sie das auf der genau gleichen Intensitätsstufe vermelden wie die Messerattacke, die in Mannheim zum Tod eines Polizeibeamten geführt hat. Danke vielmals übrigens auch für die zahlreichen Zuschriften, die ich bekommen habe. Man hat mir gesagt, ich hätte das nicht ganz richtig wiedergegeben, dass der Polizist einen Fehler gemacht habe, indem er den Falschen gepackt hat. Ich habe nun den Sachverhalt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung noch einmal nachgelesen. Es liegt mir hier völlig fern, gewissermaßen einem Toten noch Vorwürfe hinterher zu schicken, das nicht. Aber ich habe den Auftrag, einigermaßen sachgerecht zu berichten. Und wenn ich die FAZ heute Morgen lese, dann sehe ich, dass eben tatsächlich diesem Polizeibeamten offenbar ein Fehler passiert ist, weil ein Passant sich noch eingeschalten hat in diese Messerstecherei. Und da ist eben zuerst der Polizist angeblich gemäß Berichterstattung FAZ auf diesen Passanten gegangen, worauf sich dann der Messerstecher befreien konnte, was dann wiederum die tödlichen Stiche auf den Polizisten ermöglicht hat. Wie auch immer, ein ganz schreckliches Geschehen, das sich, und das ist wichtig, gegen einen Islamkritiker zunächst gerichtet hat. Und das ist ja das Besorgniserregende. Muss man heute in Deutschland um sein Leben fürchten, wenn man es wagt, den politischen Islam, den Islamismus zu geißeln? Einen Islamismus, der, wenn man auf das Fallbeispiel, so wie es berichtet wird, in den Medien abstellt, ein Fallbeispiel, dass eben dieser betreffende Messerstecher ja lange als optimal integriert galt und plötzlich gewissermaßen aus scheinbar heiterem Himmel mutiert er da zum militanten Islamisten. Das ist schon sehr gespenstisch und zeigt, dass diese Linien zwischen Islam und Islamismus eben nicht ganz so trennscharf gezogen werden können, wie das da zum Teil etwas die gutmenschlichen Kommentatoren meinen. Auf jeden Fall hat es jetzt in Mannheim nochmals eine Messerattacke gegeben, und zwar auf einen AfD-Gemeinderatskandidaten. Das hat sich so zugetragen, dass er gesehen hat, dass da ein paar Linke Plakate der AfD abgerissen haben. Er hat sie konfrontiert und wurde dann erstochen, wurde also nicht getötet, aber verletzt. Man hat auf ihn eingestochen. Und auch hier wieder interessant, wie das vernebelt wird auf NTV. Da heißt es zum Beispiel, es liege kein Hinweis vor, dass der Tatverdächtige beim Angriff erkannt hätte, dass es sich bei dem Geschädigten um einen AfD-Politiker handelt. Ja, das hat er vielleicht nicht gesehen, aber dass es sich um einen AfD-Sympathisanten handeln musste, das war ihm ja sicher klar. Denn sonst hätte der ja nicht gesagt, was macht ihr da oben und reißt diese Plakate ab. Also hier versucht man sozusagen den politischen Gehalt der Aktion zu verwedeln, und sie schreiben dann auch, der Mann sei gleich in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden, um das Politische wegzuwischen. Dann Boris Pistorius, der Wehrminister Deutschlands im Kölner Stadtanzeiger. Ich lese, ich zitiere: Bei der Präsentation einer neuen Biografie über Winston Churchill warnte Pistorius, dass Putins Aggressionen nicht stoppen würden, wenn der Krieg gegen die Ukraine vorbei sei. Das hat er auch klar gesagt. Hier das Zitat Pistorius, das hat er auch klar gesagt, genauso deutlich wie Hitler, der auch immer gesagt hat, dass er nicht aufhören würde. Also der Putin habe gesagt, wie Hitler, dass er nicht aufhören würde. Also das ist aus meiner Sicht, nach meinem Kenntnisstand, eine glatte Fake News. Das ist also von diesem Minister brandschwarz, irrtümlich gesagt. Denn Wladimir Putin hat ja zum Beispiel im Interview mit Tucker Carlson explizit auf die Frage, ob dann eben noch weitere Länder angegriffen würden, hat er gesagt, nein, wir sind ja nicht verrückt, wir wollen keinen Weltkrieg mit der NATO, wir haben hier ein anderes Problem. Es geht darum, eben diese NATO-Vereinnahmung der Ukraine, die Bedrohung vor unserer Haustüre präventiv zu bekämpfen und eben auch diesen andauernden Krieg zu stoppen gegen die russischsprachige Bevölkerung im Donbass oder wie das früher hieß, Neurussland. Auch noch eine interessante geschichtliche Facette. Er hat das also offiziell in Abrede gestellt. Nun kann er ja da gelogen haben, ist ja möglich, aber er hat es eben nicht gesagt. Und was Pistorius hier behauptet, stimmt nicht. Putin hat nicht gesagt, das ist jetzt der erste Schritt einer Eroberung. Morgen stehen wir in Polen und dann marschieren wir in die Bundesrepublik ein. Das wird hier vorgegaukelt durch einen Bundeswehrminister, meine Damen und Herren. Das finde ich also schon ziemlich heavy. Dann wird noch eingegangen auf die Meldung, die ich gestern gebracht habe, dass der Daily Telegraph berichtet hat von diesen Landkorridoren in Europa zur schnellen Verschiebung von 300.000 NATO- und US-Truppen im Falle eines Krieges. Das ist also schon eine große Story. Zero Hedge berichtet auch darüber. Und ich habe mir als Gedächtnisstütze dahingeschrieben, das ist nun eben die Quittung einer jahrzehntelangen Vernachlässigung der eigenen Streitkräfte in Europa. Wenn du eben keine eigene Armee hast, dann hast du eine fremde. Da muss man sich auch nicht beklagen, dass die Amerikaner hier die Fäden ziehen und Regie führen, weil man selber ja die soziale Hängematte ausgebaut hat. Man hat die Armeen zurückgefahren, die Wehrpflicht abgeschafft. Man hat diese Schrumpf-Profi-Armeen, das ist sowieso nicht gut. Ich bin für die Bürgermiliz, für die Bürgersoldaten. Dann sind eben solche Armeen auch nicht leicht willfährige Instrumente da bei kriegstollen Regierungen. Aber das ist eben die Kehrseite dieser Vernachlässigung der eigenen Verteidigung, dass dann die Amerikaner da einfach durchmarschieren und ihre Korridore einrichten. Von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, braucht 361 Stimmen im neuen Europaparlament. Das wird also ziemlich eng werden da für die Chefin. US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag aufgrund des Haftbefehls gegen Netanyahu. Das US-Repräsentantenhaus geht da also auf Kollisionskurs zu diesem Internationalen Strafgerichtshof. Sie haben zwar gejubelt, dass der gleiche Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Putin erlassen hat, aber da sehen Sie auch, dass die Großmächte, vor allem voran die Werte basierten Vereinigten Staaten von Amerika, diese internationale Justiz überhaupt nicht ernst nehmen. Ich habe mich dann gefragt, was würde Matthias Döpfner hier sagen? Er hatte gesagt, man dürfe mit Demokratien nicht mehr Freihandel betreiben. Würde er jetzt also aufgrund dieser Maßnahmen auch gegenüber den Vereinigten Staaten Strafzölle empfehlen? Gewissermaßen eine sanftere Form des Handelskrieges, noch nicht gerade einen Boykott, aber Zölle, weil ja offensichtlich hier diese rechtsstaatliche Institution von den Amerikanern selber nun mit Sanktionen bedroht wird. Und eben der Matthias Döpfner im Gespräch, habe ich ja das mit ihm thematisiert, er hat ja gesagt, wo der Rechtsstaat nicht hochgehalten wird, da dürfen wir nicht mehr Freihandel treiben. Also müsste er konsequenterweise jetzt da die Amerikaner ins Visier nehmen. Haben wir noch weitere Themen? Ja, Schweizer Kampfjets landen mit 260 Stundenkilometern auf der Autobahn. Das hat es sogar in die deutschen Nachrichten geschafft. Das ist für mich eigentlich etwas Positives, dass die Schweizer Armee wieder sichtbarer wird im Bewusstsein der Bevölkerung. Denn wir dürfen nicht vergessen, wenn wir unsere Armeen und auch die Wehrbereitschaft vernachlässigen, dann wird es gar nichts mit den Planspielen, die gewisse Kommentatoren haben, dass sich da Europa vielleicht auch mal etwas emanzipieren möge von den Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt natürlich, dass man sich auch selber verteidigen können muss. Boris Pistorius schließt Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine aus. Also für die deutschen Werte, für die deutsche Freiheit, für die Werte Europas sollen auch fürderhin nur und vor allem und ausschließlich nur in Anführungszeichen die Ukrainer sterben müssen. Für mich auch der ganze Zynismus und die Unernsthaftigkeit dieser Politik. Nun allerdings bin ich mit meiner Nachrichtenschau am Ende angelangt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Zeige Ihnen nochmal das neue Cover der Weltwoche. 90 stolze Seiten hier, also ein ziemlich dichtes Paket, das wir hinlegen. Würde mich sehr freuen. Gehen Sie in einen größeren Bahnhofskiosk oder in größeren Zeitungsgeschäften, finden Sie das, die Weltwoche in Deutschland am Kiosk. Wir liefern jetzt mehr Exemplare und ich freue mich natürlich auch darüber, dass wir über 260.000 YouTube-Abonnenten haben inzwischen. Das ist ja unglaublich. Jetzt muss ich sozusagen zur gemeinschaftlichen Kraftanstrengung aufrufen, dass wir bis Ende Jahr noch die 300.000er-Marke zu schaffen haben. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Wenn Sie mich dabei unterstützen, auch mit interessanten Anregungen, dann freut mich das ganz, ganz besonders. Und ja, vielleicht sehen wir uns heute Abend oder hören wir uns heute Abend um 18 Uhr bei der Live-Chat-Daily-Variante mit Fragen. Ich freue mich drauf und es würde mich noch mehr freuen, wenn Sie dann auch dabei sind. Bis gleich, bis bald. Ich melde mich zurück.